SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 18. von 31 Folgen des Romans Jinns von Fatma Aydemir. Perry hat Civan in einer Kneipe auf dem Unigelände kennengelernt, aber Civan ist kein Student. Perry braucht eine Menge Spaziergänge mit ihm, um herauszufinden, wer er eigentlich ist und womit er seine Zeit verbringt. Civan ist Kurde und er engagiert sich für die Freilassung von Abdullah Öcalan, den inhaftierten Chef der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK. Das hatte Perry nicht erwartet. Es liest Sesede Tersian.
»Du denkst jetzt, ich bin ein Terrorist, oder?« fragte Civan plötzlich. Perry blickte ihn an und merkte, dass ihr Schweigen ihn wohl verunsichert hatte. »Bitte, was? Sorry.« »Hast du jetzt Angst, dass ich ein Terrorist bin?« fragte er nochmal. Perry musterte Civan von oben bis unten. »Weiß nicht.« Civan nickte ihre Antwort still ab. Zum ersten Mal begriff sie, was sie so an Civan anzog. Er war nicht wie diese Typen, die zum Angriff übergingen oder sich komplett zurückzogen, sobald sie verletzt wurden. Civan machte keine Anstalten, seine Verletzlichkeit zu verstecken. Perry spürte plötzlich das Verlangen, ihn zu küssen. Stattdessen sagte sie, »Ja, ich habe Angst, aber eher, weil du so gut aussiehst.« Civans Blick erstarrte. Ein Lächeln flog ihm übers Gesicht und verschwand sofort wieder. Er räusperte sich und zupfte an seiner Jacke herum. »Sich dazu bekennen«, sagte Perry, um Civan aus seiner Scham herauszuhelfen. »Das macht mich zu einer Kurdin, sagst du. Einfach sagen, dass ich eine bin?« Civan blickte sie dankbar an. »Wenn wir nicht sagen, dass wir Kurden sind, dann gibt es uns nicht.« Perry war überrascht von der Klarheit, mit der Civan über diese Sache sprach. Wenn es um Kurdistan ging, hatte er nichts von dem schüchternen Menschen an sich, für den Perry ihn hielt. Überhaupt schien es ihr in den Tagen darauf so, als sei das Einzige, was Civan verunsicherte, Perrys Anwesenheit. Irgendwas war da zwischen ihnen. Sie konnte sich nicht erklären, dass sie körperlich immer auf Distanz blieben. Irgendwann fing Civan an, Perry die Hand zu geben, wenn sie sich begrüßten und verabschiedeten. Sie sahen sich derart oft, so als wären sie ein Paar oder beste Freunde. Aber dieser Handschlag blieb so formell, dass die Berührung Perry nur noch mehr verwirrte. Sie bemühte sich, es einfach so stehen zu lassen, ohne Namen, ohne Schublade. War das nicht genau das, wonach sich Perry gesehnt hatte? Hatte sie nicht freiwillige, unbeschriebene Beziehungen führen wollen? Beieinander sein, statt einander zu haben? Aber mit Civan war es dennoch etwas anderes. Perry fühlte, wie ihr immer schwerer fiel, sich innerhalb der unausgesprochenen Grenzen zu bewegen, wenn sie Civan traf. Seit Armin hatte sie nie wieder mit jemandem so viel Zeit verbracht. Niemand war ihr je wieder so nah gekommen, auch wenn Civan stets eine Armlänge Abstand zwischen ihnen ließ, während er und Perry nachts durch die verlassenen Straßen Frankfurts spazierten. Einmal überredete Perry Civan, sie bei ihrer Schicht in der Kneipe zu besuchen. Nach 10 war sowieso kaum noch was los, und Perry freute sich über Gesellschaft, bis sie den Laden um Mitternacht schließen musste. Sie hatte Civan schon mehrmals eingeladen, doch immer hatte er abgelehnt, vielleicht aus Angst, etwas bestellen zu müssen. Diesmal sagte er okay. Und als er am Tresen Platz nahm, ließ Perry ihn gleich wissen, dass alles aufs Haus ging. Er bedankte sich schüchtern und nahm ein Bier. Perry stellte 2 kurze mit Wodka vor ihn und kippte sich einen von ihnen rein. Civan trank den anderen und verzog das Gesicht. Perry spürte eine leichte Aufregung, weil Civan und sie zum ersten Mal nicht auf neutralem Gebiet zusammen waren, sondern an einem Ort, der zu Perrys Leben gehörte. Er war sozusagen bei ihr, aber ohne die Enge ihres winzigen Wohnheimzimmers. Sie meinte, Civans Blick zu spüren, wenn sie an den Tischen Bestellungen aufnahm oder Getränke servierte. Er verfolgte quer durch den Raum jeden ihrer Schritte. Peri fühlte sich wie auf einer Bühne. Jeder Gang mit dem vollbeladenen Tablett durch die verrauchte Kneipe war nicht mehr bloß ein banaler Teil ihrer banalen Arbeit, sondern eine Choreografie. Es gefiel ihr, von ihm angeschaut zu werden. Sie gab Jivan noch ein paar kurze aus und trank jedes Mal einen mit, sodass sie am Ende die Kasse zweimal zählen musste, weil sie mittendrin den Faden verlor. Gleich darauf schloss Peri die Kneipentür ab und merkte erst hier, in der frischen Nachtluft, wie betrunken sie wirklich war. Sie hatte zwei Bierflaschen mitgenommen und reichte Jivan eine, prostete ihm zu und beobachtete ihn dabei, wie er einen Schluck nahm. »Hast du eigentlich gemerkt, wie gut wir zusammenpassen?« Jivan verschluckte sich. »Entschuldigung, was?« Peri sah ihn amüsiert an.
»Ja, echt? Da ist was dran, oder? Mein Chef hat mich vorhin gefragt, ob du mein Freund bist, weil wir so gut zusammenpassen würden. Schon vom Aussehen her.«
Jivan blickte sie kalt an, ließ das Metalltor seiner Miene wieder runter. »Vielleicht wollte er nur herausfinden, ob du vergeben bist.«
»Bin ich das?«
wollte Peri ihn fragen, aber sie tat es nicht. Stattdessen hakte sie sich bei Jivan ein. Sie liefen Richtung Wohnheim. Es war das erste Mal, dass sie mehr von ihm berührte als nur seine Hand. Sie spürte seinen Arm unter dem dicken Leder der Jacke, die er nicht einmal in der Kneipe abgelegt hatte. Der Arm blieb den ganzen Weg über streng angewinkelt, sodass sich ihre Körper nicht zu nahe kamen. Doch immerhin blieb der Arm gewissenhaft da, wo er war, und nutzte keine Kurve oder Kreuzung, um Peri unauffällig loszulassen. Arm in Arm, wie ein altes deutsches Ehepaar, kamen sie vor dem Wohnheim an.
»Kommst du noch mit hoch?«
fragte Peri und versuchte, möglichst locker zu klingen. »Ich denke nicht«, sagte Jivan bestimmt und nickte, wie zum Abschied.
»Aber ich will dir was zeigen.«
»Was denn?« fragte Jivan.
»Na, das siehst du, wenn du mitkommst.«
Er blickte an sich hinunter.
»Keine Angst«, sagte Peri und zwinkerte, »du musst deine Jacke nicht ausziehen.«
Im Eingang knallte ihnen das weiße Halogenlicht in die betrunkenen Gesichter.
»Komm, wir müssen den Aufzug nehmen.«
Jivan ließ zuerst Peri einsteigen, dann fragte er, welcher Stock.
»Achter.«
Er drückte den Knopf und blieb mit dem Rücken zu Peri dicht an der Aufzugtür stehen, während Peri aufgeregt von einem Fuß auf den anderen trat. Sie ging durch den langen Flur, der immer nach Frittiertem roch und an dessen Ende sich Peris Zimmer befand. Aus einem der Zimmer drang laut Skunk Anansie, das melancholische Gitarrenriff am Anfang von Hedonism.
»Hereinspaziert«,
sang Peri, als sie die Tür zu ihrem Zimmer aufstieß und musste über sich selbst lachen. Sie klang wie ein verrückter Zirkusdirektor aus einem Cartoon. Jivan trat ein und wartete im winzigen Eingangsbereich, der das Waschbecken vom Rest des Zimmers trennte. Er sah Peri zögerlich an.
»Schuhe kannst du anlassen.«
Jivan ging ein paar Schritte weiter, wo das Zimmer auch schon endete. Er blickte sich um. Bett, Schreibtisch, Kühlschrank, Kochplatte. Mehr passte nicht auf 11 Quadratmeter.
»Das ist es«, sagte Peri und streckte die Arme aus. »So lebe ich. Das wollte ich dir zeigen.«
Jivan nickte Peris Möbeln zu. »Gemütlich.«
»Na ja, du kannst es ruhig sagen«, winkte sie ab. »Es ist ein winziges Drecksloch. Aber es ist mein Drecksloch. Ich habe mir Mühe gegeben, das Beste daraus zu machen.«
Peri meinte damit die Lavalampe auf ihrem Schreibtisch, ihre bunt gemusterten 70er-Jahre-Gardinen, die sie Emine hatte nähen lassen, und die vielen kleinen Bilder, die sie aus Zeitschriften ausgeschnitten und aufgehängt hatte. Es waren vor allem Fotos von rauchenden, trinkenden und demonstrierenden Frauen. Es ist kein Drecksloch, Peri, sagte Jivan, mit einer Ernsthaftigkeit, die irgendwie beleidigt wirkte. Jivan selbst schien gar kein richtiges Zuhause zu haben. Er kam mal hier und mal da bei Leuten unter. In Peris Kopf war das ein romantischer Gedanke, aber wahrscheinlich war es einfach nur furchtbar anstrengend. »Ich koche uns schnell einen Tee, ja?« sagte sie und stopfte ihren Rucksack in den Schrank. Dann zog sie ihr Shirt aus und zupfte den mit Spitze benähten Ausschnitt ihres schwarzen Spaghetti-Trägertops zurecht. Jivan sah beschämt weg. »Du kannst dich auf meinen Stuhl setzen oder aufs Bett, wie es für dich bequemer ist.« Er setzte sich vorsichtig auf den Stuhl und beugte sich über den Tisch, um die Bilder an der Wand anzuschauen. Peri setzte den Wasserkessel auf. Der Skunk and Nancy-Song drang bis hier rein und lief auf Repeat, »I hope you're feeling happy now.« Während Peri zwei Teebeutel aus der Schublade fischte, sah sie, wie konzentriert Jivan die Fotos an der Wand studierte. Er fuhr mit der Fingerspitze über eines der Bilder. »Ist das?« Peri machte einen Schritt zu ihm und sah ihm über die Schulter. »Ja, das ist meine Mutter, als sie noch jung war. Ich glaube, sie hat es für ihren Pass machen lassen, bevor wir nach Deutschland kamen. Sieht sie nicht wunderschön aus?« Jivan schwieg und sah auf das Bild. Peri legte eine Hand auf das kalte Leder auf seiner Schulter. Jivan zuckte zusammen. Er stand langsam auf, entglitt Peris Berührung. »Ich denke, ich sollte los«, sagte er, ohne sie anzuschauen. »Aber ich mache uns doch Tee«, protestierte Peri leise. »Danke, aber ich muss wirklich los. Ich bin sehr müde.« »Du kannst doch hier schlafen.« Jivan sah Peri entsetzt an. »Nein, nein, das will ich nicht.« Er ging einen Schritt in Richtung Tür, doch Peri stellte sich ihm in den Weg. »Aber was willst du dann von mir?« fragte sie mit einer Stimme, die gekränkter klang, als ihr lieb war. Sie setzte neu an. »Ich meine...« Sie bemühte sich, sanfter zu klingen, einladender. »Wir müssen nichts überstürzen, wir müssen gar nichts tun. Aber weißt du, ich frage mich schon, warum man jemanden so oft treffen kann und so oft sehen will, aber ihn keinen Zentimeter an sich heranlässt.« Jivan wirkte ratlos. »Ich... keine Ahnung, was du meinst.« Etwas zuckte nervös in seinen Augen. Peri wollte es erst nicht glauben, aber je länger sie hinsah, desto weniger konnte sie es leugnen. Jivan hatte Angst.
»Just because you feel good doesn't make you right.«
Peri kam sich plötzlich unheimlich schlecht vor, dass sie ihn hierher gelockt hatte und nun nicht gehen lassen wollte. Sie war angetrunken und betrachtete das Ganze anscheinend wie ein Spiel. Aber wenn es Jivan verängstigte, war es kein Spiel. Peri setzte sich auf das Bett, sah zu ihm auf. Sie wollte irgendwas sagen, das ihm seine Angst nahm. Sie wollte ihm klarmachen, dass er hier sicher war.
»Falls du fürchtest, du bist mein Versuchskaninchen oder so, brauchst du dir keine Sorgen machen«, erklärte sie.
Jivan sah sie fragend an.
»Es ist nicht mein erstes Mal«, fuhr Peri fort.
»Bitte was?«
»Ich hatte auch schon mal was mit einer Frau«, sagte Peri schulterzuckend.
Die Angst in Jivans Augen wich auf einmal etwas anderem, einer Wolke, die seine Lider senkte und ihm einen unhörbar leisen und doch spürbaren Seufzer entlockte. Er sagte, »Ich bin keine Frau.« Der Satz fuhr durch den Raum und schlug Peri direkt ins Gesicht.
»Ich weiß«, rief Peri und spürte ihren Kopf warm werden. »Ich weiß, so wollte ich es nicht ausdrücken. Ich will nur, dass du dich wohlfühlst.«
Jivan schüttelte den Kopf, aber er ging nicht. Er blieb stehen und sah sie an. Seine Augen glänzten, immer noch vor Enttäuschung. Der Wasserkessel fing an zu pfeifen. Perry wusste nicht weiter. Hilflos lächelte sie Jivan an.
»Du bist nicht in mich verliebt?«
»Nein«, sagte Jivan mit einer Entschlossenheit, die Perry etwas beleidigte.
»Nein? Warum guckst du mich dann so an?«
Er fuhr sich mit den Händen über sein Gesicht, als versuche er zu ertasten, was falsch war an seinem Blick.
»Bist du dir sicher, Jivan? Du verhältst dich nämlich so, als wärst du in mich verliebt.«
»Nein, ich bin nicht verliebt. Es ist komplizierter.«
»Was ist komplizierter, als verliebt zu sein?«
Er zuckte mit den Schultern. »Es nicht zu sein. Es nicht sein zu können.«
»Du kannst dich nicht verlieben?«
Perry zog die Stirn zusammen.
»Oder einfach nicht in mich?« fragte sie weiter. »Bin ich hässlich? Gefällt dir meine Nase nicht? Oder meine Art?«
Jivan schüttelte wieder den Kopf. Oder immer noch. Der Wasserkessel pfiff weiter.
»Sag mir, Jivan, bin ich dir nicht politisch genug? Findest du mich dumm? Oder einfach nur hässlich?«
fragte Perry noch einmal und wusste, wie lächerlich sie war. Aber sie war betrunken und wollte eine Antwort. Sie brauchte eine Antwort. »Nein, natürlich bist du nicht dumm. Und du bist schön wie eine Blume, Perry.« Ein kindisches Lachen platzte aus ihr heraus.
»Wie eine Blume?«
Jivan hob die Hände, fragend, als ob er nicht ganz verstand, wo er das mit der Blume her hatte.
»Also magst du mich?« fragte Perry.
»Darum geht es nicht.«
»Worum geht es dann?«
Er zog seine Jacke zurecht und sah unruhig durch Perrys Zimmer wie ein Mann, der auf der Straße nach einem Taxi Ausschau hält. In Perrys Kopf drehte sich ein Karussell von Möglichkeiten, wie sie sich zu verhalten hatte, damit Jivan blieb. Doch Jivan hatte sich längst entschieden. »Mach's gut, Perry.« Er nahm den Wasserkessel von der Herdplatte, stellte ihn daneben und verließ das Wohnheimzimmer, ohne Perry noch einmal anzusehen. Seitdem hat sie nie wieder von ihm gehört.
»Nie wieder?«
fragt Ümit aufgeregt und knackt Checkeldeck. Perry schüttelt den Kopf.
»Was meinst du, wo er hin ist? Ist er zurück nach Berlin?«
»Ich weiß es nicht«, sagt Perry und steht auf, um sich zu strecken. Ihre Glieder sind steif vom vielen Rumsitzen und schreien förmlich nach ein bisschen Schlaf.
»Aber das ist alles erst ein paar Monate her? Willst du ihn nicht suchen gehen?«
fragt Ümit und knackt noch ein paar Kerne, eine nach dem anderen. Perry muss sich ablenken, damit sie nicht auch wieder anfängt. Ihre Zunge und Fingerspitzen brennen schon wie verrückt von diesem salzigen Crack.
»Ich weiß nicht, Ümit. Ich glaube, er will nicht, dass ich ihn...«
Ein schrilles Summen erschreckt Perry und Ümit. Sie zucken synchron zusammen. Es dauert einen Moment, bis sie verstehen, dass es die Türklingel war, mitten in der Nacht.
»Wer kann das sein?« fragt Ümit ängstlich.
Perry zuckt die Schultern.
»Hakan vielleicht?«
Sie geht durch den Flur zur Tür und drückt den Knopf, auf dem ein kleiner Schlüssel abgebildet ist. Sie blickt auf den Boden und muss an ihren Baba denken. Schnell öffnet sie die Wohnungstür, um den Gedanken loszuwerden. Patschende, rasche Schritte hallen durchs Treppenhaus. Es dauert etwas, dann sieht Paddy erst Cem und dann Bahar die Treppe hochkommen.
»Was ist das, der 20. Stock?«
kräht Cem aufgeregt und völlig außer Atem.
»Jacke schlicklum!«
Perry nimmt ihn in den Arm und drückt ihm einen Kuss ins Gesicht. Dann nimmt sie Bahar in den Arm und trägt sie rein. Sie sieht völlig verschlafen aus.
»Wo ist eure Mutter?«
Sevda kommt fluchend die Treppe rauf. Hinter sich über die Stufen bollert ein riesiger Koffer. Um ihren Hals hängt eine schicke Handtasche. Ihre blond gesträhnten Haare sind zerzaust, ihr Gesicht verheult und müde.
»Apla, warte, ich helfe dir«, sagt Ümit.
Aber da ist Sevda schon in der Wohnung und hat den schweren Koffer abgestellt. Sie sieht sich nervös um, als halte sie Ausschau nach Emine.
»Diese Taxifahrer«, flüstert
Sevda gepresst. Vermutlich kann sie sich denken, dass Emine längst schläft.
»Sie sind alle gleich. Er hat uns 5-mal um den Block gefahren, weil er den Weg angeblich nicht kennt. Wie wird man Taxifahrer, wenn man den Weg nicht kennt? Was ist das für ein Land? Warum kann niemand seine Arbeit machen, ohne die Leute zu bescheißen?«
Peri nimmt ihrer Schwester die Handtasche ab. Sevda zieht ihre Schuhe aus, fährt sich mit den Händen durch die Haare und geht dann auf das Wohnzimmer zu, nach den Kindern gucken. Sie erstarrt einen Moment. Ihr Blick bleibt mitten im Zimmer hängen. Vom dunklen Flur aus, wo die Nachbarin ihren Vater gefunden hat, mustert sie alles um sich herum, ohne sich zu bewegen. Husseins Möbel, sein Wohnzimmer. Dann schließlich sieht Sevda Peri an. Tränen laufen ihr über das Gesicht. Die beiden umarmen sich wortlos. Peri drückt ihre große Schwester ganz fest. Sevdas Arme liegen kraftlos auf ihren Schultern. Leise schluchzt sie in Peris warmen Nacken. Der Fernseher geht an. Aya Benzer von Mustafa Sandal läuft. Die Kinder singen emotionslos mit.
»Sagt mal, seid ihr nicht müde?« fragt Ümit amüsiert.
»Sie sind so müde, dass sie nicht mehr müde sind«, antwortet Sevda und löst sich langsam von Peri, streicht ihr mit der flachen Hand über die Wange, als bedanke sie sich für die Umarmung. Dann wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht und geht Ümit umarmen.
»Na, Bahar, kleine Maus, wie geht's dir?«
sagt Peri und setzt sich zu Bahar. Sie zieht die Kleine näher zu sich.
»Gut, spielen wir Mensch, ärger dich nicht?«
Peri lacht. »Du verschwendest keine Zeit, was?«
»Morgen, Kleines. Heute ist es spät geworden. Ihr müsst ins Bett.«
»Ich hab schon geschlafen, im Flugzeug. Wir haben ein Reisespiel mit Magneten. Soll ich's dir zeigen?«
fragt Bahar und springt auf, ohne die Antwort abzuwarten, trappelt zu ihrem rosafarbenen Barbie-Rucksack im Flur.
»Bahar, es ist viel zu spät jetzt. Hör auf damit«, ruft Sevda erschöpft.
»Ich will's dir doch nur zeigen«, sagt Bahar
und kramt das Spiel aus ihrem Rucksack. Plötzlich stößt sie einen Schrei aus. Auch Peri erschrickt und springt auf. Sie sieht am Ende des dunklen Flurs eine Silhouette, die reglos dasteht und keinen Laut von sich gibt.
»Das ist doch nur Anna, Anne. Hat sie dich erschreckt?« sagt Peri dann zur Kleinen.
Bahar rennt zurück zur Couch, setzt sich ängstlich neben ihre Mutter. Sevda streichelt ihr über den Kopf, steht auf, um Emine zu begrüßen. Sie macht 2 Schritte in ihre Richtung, bleibt stehen. Niemand im Raum sagt irgendwas. Man hört nicht mal jemanden atmen. Alle Augen sind auf die beiden gerichtet.
»Anne«, sagt Sevda.
Emine steht immer noch einfach so da, eine dunkle Gestalt am Ende des Flurs. Peri wird es langsam unheimlich. Sie beugt sich vor und knipst das Flurlicht an. Emine blinzelt ihnen entgegen.
»Oh, Sevda Hanım«, sagt sie und nickt in die Runde. »Was für eine Ehre, Sie zu Gast zu haben!«